Essen, Trinken, Schlafen in sehr hoher Qualität kriegst du heute überall. Das ist nichts Besonderes mehr. Das muss perfekt sein, es muss fantastisch sein. Du musst vom Tisch aufstehen und sagen, Mensch, war das gut. Und du musst sehr gut geschlafen haben in fantastischer Bettwäsche, in einem schönen und dunklen Zimmer. Und du musst tolle Getränke und eine beste Champagner und alles. Okay, aber das ist, da holst du niemanden mehr von weit weg zu dir. Das ist kein Grund, um irgendwo hinzugehen, weil es einfach zu banal ist, zu alltäglich. Die Definition von Luxus wird immer individueller. Früher war das noch relativ klar. Luxus ist ein großes Auto mit viel PS und Luxus ist ein Hotel mit viel Marmor und Gold. Das würden heute wahrscheinlich die Mehrheit nicht mehr dem zustimmen, sondern würden sagen, na, um Gottes Willen, bloß nicht. Die Zeiten sind vorbei, die wollen wir gerade nicht mehr haben.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Ich bin heute am Tegernsee und treffe mich hier mit Corbinian Kohler. Er entstammt einer Unternehmerfamilie, die sich mit Mundpapier einen Namen gemacht hat. Während die Papiermanufaktur seit vielen Jahren überaus erfolgreich von seinem Bruder geführt wird, wurde Corbinian mehr oder weniger ungeplant zum Vollblut-Hotelier und Gastronom. Vor über 10 Jahren übernahm er das traditionsreiche Hotel Bachmeier Weissach und transformierte es zu einem modernen, innovativen Haus, das über die Jahre hinweg mit unzähligen Awards ausgezeichnet wurde. Aus einem Hotel wurde inzwischen eine ganze Gruppe an Hotels und Restaurants rund um den Tegernsee. Immer mit dem Fokus, Orte für Glücksmomente zu schaffen. Ich wollte von Corbinian Kohler wissen, wie er zum Hotelier wurde, warum Eskapismus nicht sein Konzept ist und welche Pläne er für die Zukunft und das Tegernseer Tal hat. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Corbinian Kohler, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier im Bachmeier Weissach am wunderschönen Tegernsee treffen können. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich sage auch ein herzliches Willkommen zurück. Heute an einem ausnahmsweise sonnigen Tag. Wobei am Tegernsee ist es natürlich immer sonnig.
Das letzte Mal, dass wir uns unterhalten haben, ist eine ganze Zeit her. Das war damals kurz nachdem Sie hier übernommen haben und Sie haben mir damals von den Plänen erzählt, was Sie alles mit diesem Haus vorhaben, dass es so ein Wohlfühlort werden soll, ein Ort der Entspannung werden soll, so ein bisschen dieses auch ja quasi Clubgefühl haben soll. Menschen kommen zusammen und fühlen sich hier wohl und haben eine Auszeit von ihrem Alltag. Und seitdem ist einiges passiert. Ich war jetzt einige Male hier, immer mal wieder. Und ich habe gerade schon gesagt, jedes Mal, wenn ich komme, entdecke ich irgendwas Neues, was sich wieder verändert hat. Und drumherum ist ja auch ganz viel passiert mit anderen Hotels, mit anderen Restaurants, die sie noch übernommen, umgebaut und so weiter haben. Aber bevor wir da so in die Themen hineingehen, wenn ich mir anschaue, was sie heute alles so machen, dann habe ich immer das Gefühl, alles, was das Ganze so ein Stück weit verbindet, ist dieser Gedanke, den Menschen eine Auszeit, eine Erholung von ihrem Alltag zu geben, so eine Pause zu geben, die sie irgendwie wieder ordnet und auf so einen guten Wert zurückbringt. Wann war denn bei Ihnen eigentlich der Punkt, dass Sie für sich selber auch mal gemerkt haben, das macht Sinn? Also, dass man nicht die ganze Zeit, Sie kommen ja aus einer sehr unternehmerisch tätigen Familie, das Thema, ich würde mal unterstellen, das Thema Anspannung und ein gewisser unternehmerischer Stress gehört da irgendwie auch zum Alltag, seitdem Sie irgendwie denken können. Wann war denn das erste Mal, dass Sie gemerkt haben, solche Auszeiten sind wichtig?
Ja, da muss ich vorher mal korrigierend einschreiten, wenn ich darf, weil das ist nicht unser Thema. Das Thema Pause ist zwar in der Psychologie ein wichtiges, weil es sozusagen die Möglichkeit der Erholung, der Regeneration gibt. wer das ja ganz stark betreibt, sind ganz viele so österreichische Hotels, die dann mit Eskapismus arbeiten. Das heißt, ich eskapiere, ich fliehe von meiner wirklichen Welt in eine interessante, lustige, aufregende, andere Welt und gewinne dadurch Distanz zu meinem wirklichen Leben. Kann dann sozusagen erholt wieder zurückkommen, erholter wieder zurückkommen. Das ist sicherlich sinnvoll, aber es ist nicht nachhaltig. Nachhaltig ist, wenn Sie irgendetwas machen oder irgendwo hingehen, wo etwas mit Ihnen passiert, am besten, wo Sie mit sich was passieren lassen. Also wo Sie gezielt einen Veränderungsprozess auch mitmachen. Und das kann durch Perspektivwechsel, durch ein bisschen Anleitung oder Ähnliches passieren. Ein Beispiel dafür ist bei uns der Mitsu Onsen Spa. Der ist eben ganz anders als sonst normalerweise in Europa. Die Spas, die arbeiten mit Eskapismus. Also das ist ganz extrem. Wieder die Österreicher, die haben ja fantastische Spas, riesengroß. Und dann gibt es da Disco-Kugeln und dann machen einen Bieraufguss und dann jodelt einer und es gibt 1000 Kerzen und so. Das ist super. Das ist ein bisschen Geschmackssache, aber es ist super. Bei uns ist es anders. Wir haben als Gegenpol beispielsweise das ein Onsenbecken. Das müssen Sie sich vorstellen, das hat 42, 43 Grad. Das ist so wie die heißeste Badewanne, in der Sie je waren. Und da können Sie nicht einfach reinmarschieren und einen auf Disco Onsen machen, sondern da müssen Sie ganz und gar sich auf sich selber konzentrieren und Zentimeter für Zentimeter führen Sie Ihren Körper in dieses Temperaturumfeld ein und gewinnen sozusagen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, sprichwörtlich Zentimeter für Zentimeter für Ihren Körper. Bis Sie dann ganz drin sind und dann sozusagen, die Engländer würden sagen, emergen in diesen Zustand des heißen Wassers. Und nehmen wir also dieses Onsenbecken als metaphorisches Beispiel für vieles, was wir versuchen zu tun in der Bachmeier-Weissach-Welt, sage ich jetzt mal, mit all unseren Betrieben. Wir wollen klar auch Spaß erzeugen und Freizeit werden und so weiter, aber wenn es uns gelingt, auch eine selbstinitiierte Veränderung im Menschen herzustellen, dann würde es mich persönlich besonders glücklich machen. Anderes Beispiel ist das Thema Kunst oder Philosophie. Philosophie kommt ein bisschen durch meine eigene Ausbildung, durch meine Biografie. Wir haben ja dieses Corbinians-Kolleg. Wenn wir das schaffen, dass da Leute aus den Vorträgen rausgehen und sagen, muss ich mal neu drüber nachdenken. Idealerweise muss ich mal neu für mein Leben drüber nachdenken. Dann würde es mir sozusagen ein besonderes Maß an Freude und eigener Erfüllung geben.
Das heißt, es ist eigentlich mehr ein Bewusstsein schaffen für sich selbst und für die Welt um einen herum.
Genau.
Wann haben Sie denn für sich gemerkt, dass das wichtig ist, wenn wir die Kurve nochmal drehen?
Ja, ich kann es gar nicht so sagen. Ich hatte da nicht einen Schlüsselmoment. Ich war, würde ich sagen, immer so ein bisschen ein Suchender und bin es immer noch. Und je mehr man sucht, desto mehr merkt man, dass diese Suche nie zu Ende gehen wird. Man muss also dann auch mal Spaß am Suchen selber entwickeln. Aber am stärksten reingebracht habe ich mich in das Thema während dem Philosophiestudium. Ich habe in München an der LMU Philosophie studiert und da ist man natürlich dann ganz massiv mit solchen Themen konfrontiert und kriegt es auch mal ein bisschen strukturiert. Selber hat man ja immer so viele Gedanken und Vorstellungen und es ist auch gut und wichtig, wenn man sich die macht. Aber es ist natürlich toll, wenn man mal unter Anleitung von Profis in gewisse Denkstrukturen eingeführt wird. Und ich glaube, das war sozusagen ein kleiner Turbo in meinen Bestrebungen, ja.
Jetzt kann ich mich noch erinnern, als wir uns damals unterhalten haben, haben Sie so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie es überhaupt zu diesem Haus hier zum Bachmeier Weissach kam und dass das ja eigentlich mehr so ein Zufallsmoment war an dem Punkt, dass Sie es ja eigentlich gar nicht geplant hatten. Ich glaube, Sie wollten ein Haus kaufen, eigentlich jetzt nicht wirklich mit dem Plan, genau, hier das ganze Areal mit dazu zu nehmen. Was war denn da nochmal der Moment, wo Sie gesagt haben, nee, ich mache das jetzt, ich werde jetzt zum Vollblut-Hotelier im ersten Schritt?
Also der erste Schritt war der Kauf und da war der Moment eine gnadenlose Selbstüberschätzung. Also ich habe Mir wurde das Hotel angeboten. Ursprünglich, wie Sie richtig gesagt haben, wollte ich eigentlich nur daneben das sogenannte Leon Hardy Haus kaufen. Und dann hat irgendwann die Bank, der Chef der Bank, der Sparkasse hier zu mir gesagt, Kohle, wollen Sie nicht alles kaufen? Und da ist mir natürlich erst das Herzbild in die Hose gerutscht, weil es war eine deutlich größere Dimension, als ich bis dahin gewohnt war. Aber es hat mich natürlich auch bei der Ehre und bei der Eitelkeit gepackt. Und wenn man sozusagen als Tegernseher, und ich bin bekennender Lokalpatriot, die Möglichkeit hat, das Bachmeier-Weissach wieder zu Glanz zu bringen oder zumindest zu versuchen damals, dann ist das was Besonderes. Und ich bin dann sozusagen an den Start gegangen mit dem Gedanken, heute bist du ein schlaues Kerlchen, hast relativ umfangreiche Ausbildung und bist schon viel gereist. Was besonders lustig ist, der Ansatz, es gibt ja viele, die da meinen, sie waren schon viel in Restaurants und viel in Hotels und darum verstünden sie was von der Branche. Ich war eben auch so einer und habe das gekauft und jetzt wieder metaphorisch gesprochen, nach einer Woche habe ich erkannt, hoppla, es gibt doch einen Grund, warum man das Thema lernen und studieren kann. Aber nach 2 Wochen, also auch wieder die 2 Wochen sind metaphorisch, aber habe ich gelernt, boah, das ist genau dein Ding. Das ist echt deine Sache. Da sind ein paar Eigenschaften, die dir vielleicht liegen. Du hast was, es hat sehr viel mit Design und Gestaltung zu tun. Es hat aber auch mit Technik zu tun. Es hat auch mit Finanzen was zu tun, Immobilien. Aber es hat vor allem mit Menschen zu tun. Du musst ein Menschenmensch sein. Du musst sowohl die Gäste mögen, mit allen Facetten, die wir Menschen natürlich mit uns bringen, aber auch und gerade auch die Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter mögen mit allen Facetten und Themen, die da mit im Gepäck sind. Und dann habe ich mich eigentlich wie ein Besessener da rein gestürzt in diese Branche, in dieses Projekt Bachmeier-Weissach und würde sagen, sagen wir, die ersten 5, 6 Jahre war ich wirklich manisch unterwegs, was sicher der Sache gut getan hat, aber mich schon auch ganz schön an meine Grenzen und auch darüber manchmal gebracht hat und sicherlich auch die Familie ich vernachlässigt habe in der Zeit.
Wie schafft man denn dann diesen Spagat zwischen Leidenschaft, vielleicht eine Portion Perfektionismus und dann irgendwo die Vernunft, die dann im besten Fall irgendwo noch reinkommt und sagt, vielleicht doch nicht alles auf einmal und doch nicht alles jetzt, sondern wir müssen das irgendwie vernünftig planen?
Naja, Vernunft, in der Philosophie ist Vernunft ein toller Begriff und vernunftbegabte Menschen und so weiter. Im Geschäftsleben wird Vernunft häufig so als Weichwaschmittel hergenommen, um sozusagen eine klare Linie zu verwässern. Wenn Sie was Herausragendes erreichen wollen, dann müssen Sie auch herausragend dranklotzen. Und dann gibt es nichts mit dahinschwurbeln und lass uns mal alle vernünftig sein, sondern da müssen Sie einfach sehr klar und sehr konsequent und mit überdurchschnittlicher Energie die Dinge machen. Sonst wird es nichts. Ja, sonst wird es halt was Vernünftiges. Ja, aber es wird nichts Herausragendes.
Wo hilft einem denn die Philosophie im Unternehmerleben?
Ja, das wüsste ich selber gerne. Ich weiß aber, dass sie mir geholfen hat. Dieses Studium Philosophie hat mir wirklich geholfen. Das hat vielleicht dadurch, dass es mir irgendwie mehr Sicherheit gegeben hat oder Gelassenheit auf eine gewisse Weise. Das würden wahrscheinlich nicht alle unterschreiben, das mit der Gelassenheit. Aber irgendwie war das der größte Turbo in meiner beruflichen Laufbahn, war dieses Philosophiestudium. Und ich kann Ihnen nicht beantworten, ich kann Ihnen trotzdem diese Frage nicht beantworten. Ich kann nicht sagen, an welcher Ecke, an welcher Stelle, zu welchem Moment mir das jetzt hilft, weil es gibt keine konkreten Dinge, wo es mir hilft. Aber wahrscheinlich sozusagen beim Weltbild, das man sich dann selber macht oder beim Gesamtüberblick, den man sich selber macht.
Was man ja schon merkt hier auch im Haus, es gibt einen gewissen Bezug zu Japan, es gibt diesen Bezug zu japanischen Klöstern. Sie haben gerade den Onsen Spa schon angesprochen. War dieser Japan-Bezug schon davor da oder ist der durch dieses Haus dann entstanden?
Der war vorher schon da. Ich habe ja 10 Jahre lang zusammen mit meinem Bruder Florian die Bündenpapierfabrik Mund, damals noch jetzt Mundpapier, geführt. Mein Bruder führt das heute alleine, es gehört ihm alleine und macht es hervorragend und es ist sehr erfolgreich. Aber wir haben uns damals die Welt so bitte nach Ländern aufgeteilt, wer sich um welche Märkte kümmert. Und ich war für Asien zuständig und damit auch für Japan und bin so ein, zwei Mal im Jahr nach Japan gereist, um dort Papier zu verkaufen, was ja so ein bisschen Eulen nach Athen tragen ist, aber es ist trotzdem ganz gut gelungen. Und da hat es so ein bisschen angefangen, weil das selbst damals, als ich noch nicht in der Hotellerie oder Gastronomie war, hat mich das unheimlich beeindruckt, dort zum Beispiel essen zu gehen. Und diese Bewusstheit und diese Aufmerksamkeit, die auf dem Teller stattfindet und beim Service stattfindet und Teezeremonien und solche Dinge, das fand ich fantastisch. Und diese Feinheit, die hat mich eben nicht mehr losgelassen. Und es kam noch dazu, dass ich dann beim anderen Studium, ich habe dann vorher nochmal so ein MBA gemacht, so einen internationalen. Und da war auch eine Japanerin dabei, wo sich ja Freundschaft entwickelt hat und noch verschiedene andere Ansatzpunkte. Ein anderer war, dass ein Freund von mir, ein Schulfreund, nach Japan gezogen ist und dort eine Brauerei eröffnet hat. Und es gab immer wieder mal Bezüge zu Japan. Und das hat dann letztlich zu dieser Japan-Affinität hier im Haus auch geführt.
Was man ja hier schon merkt, auch wenn man hier zu Gast ist, mir ist es gestern wieder ein paar Mal aufgefallen, dass Sie hier ja auch eine Belegschaft haben, die durchaus bereit sind, immer so diese kleine Extrameile zu gehen. Und wenn es nur so ein kleiner Zusatzsatz in irgendeiner Aussage ist oder irgendwie ja dieses kleine Quäntchen mehr. Jetzt sind wir ja in einer Branche unterwegs, in der Personalmangel quasi omnipräsent ist. Viele ihrer Mitbewerber und auch generell Gastronomen, Hoteliers müssen improvisieren, müssen schauen, wo sie die Leute herbekommen. Es gibt nur noch wenige, die das Ganze wirklich studieren oder auch wirklich die Ausbildung durchziehen oder zumindest weniger als früher einmal. Wie schaffen Sie das dann, dass das hier trotzdem so gut funktioniert, dass Sie diese Leute bekommen, dass die Leute nicht nur da sind, sondern eben auch bereit sind, dieses kleine Plus dazu zu geben?
Also zum einen glaube ich, weil wir in den letzten Jahren ganz gut performt haben und auch ziemlich viele tolle Auszeichnungen gekriegt haben, also vom Hotelier des Jahres über immer unter den Top 10 Hotels Deutschlands, jetzt mittlerweile eigentlich unter den Top 10 Hotels im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, in unserer Sparte Luxury Family Resorts eigentlich regelmäßig nur Nummer 1. Also das hilft natürlich schon, weil wenn Mitarbeiter dann hier arbeiten, dann ist das natürlich eine andere Visitenkarte, wenn sie sich woanders bewerben, also wenn sie woanders arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe mich strikt geweigert, diesen generellen Trend unserer Branche mitzumachen, der da heißt, so ein bisschen mit weicher Stimme, lass uns doch, okay, ist ja alles ein bisschen hart, dann lass uns doch 4-Tage-Woche machen, ja, und möchtest du ein bisschen Homeoffice machen und so. Das ist so ein genereller Trend, der in manchen Branchen vielleicht sogar auch wirkt, vielleicht bei manchen Unternehmen. Ich halte davon überhaupt nichts. Bei uns arbeitet die Elite der Branche und bei uns arbeiten Leute, die vorankommen wollen. Bei uns arbeiten Leute, die an der Speerspitze der Entwicklung sein wollen. Wache, neugierige, interessierte, interessante Persönlichkeiten, die hier was lernen können, die sich hier entwickeln können. Und da können wir ehrlich gesagt nichts anfangen mit Leuten, die dann im Vorstellungsgespräch mit Work-Life-Balance und solchen Dingen kommen. Bei uns musst du kommen und leistungswillig eine Freude an der Leistung haben und der Beste zu sein und Teil des Teams der Besten zu sein. Das sind unsere Menschen. Großen Respekt auch vor anderen, die das anders machen, aber das ist nicht unser Metier.
Jetzt haben wir viel über das Bachmeier-Weissach gesprochen. Es gibt ja inzwischen die ganze Bachmeier-Weissach-Gruppe. Das heißt, Sie haben nach diesem ersten spontanen oder fast spontanen Einfall, dieses ganze Areal hier zu übernehmen, ja nicht aufgehört, sondern es kamen noch einige andere Projekte dazu, zum Beispiel das Bussi Baby, es kam das Clubhaus Tegernsee dazu, noch einige andere Sachen. Das alte Bad ist wahrscheinlich das, was am neuesten gerade eröffnet hat, wieder. Und es kommen ja auch noch Sachen. Was war denn der Punkt, wo Sie gesagt haben, nee, also jetzt mache ich weiter, jetzt habe ich es einmal richtig gut hinbekommen, jetzt machen wir weiter?
Ich würde gerne sagen können, dass ich in weiser Voraussicht mit großen strategischen Plänen das alles so geplant habe, dass dieses Grüppchen entsteht. Aber das es passierte so, das war so opportunistisch. Dann durfte ich mal das Berghotel Altes Wallberghaus, damals hieß es noch Wallberghaus, pachten. Und dann hatte ich als Vorbild diese Südtiroler Berghotels, die wirklich fantastisch sind teilweise. Und haben gesagt, wir müssen auch in Deutschland, in Bayern, eine Gastronomie und eine Hotellerie diesen Kalibers implementieren. Das gab es vorher nicht, dass auf dem Berg auch mal was Feinsinniges passiert, dass du auch einen Siebträger-Kaffee kriegst und nicht nur von einem Vollautomaten und dass du ein liebevolles Drei-Gänge-Menü abends kriegst und dass die Zimmer, selbst wenn die sozusagen einfach sind, aber dass es besonders ist und ästhetisch und liebevoll und so. Und das wollte man da zum Beispiel mal. Also dann gab es das. Und dann gab es die Möglichkeit, in Wiessee den ehemaligen Kirchenwirt zu kaufen. Ein total runtergekommenes Gebäude aus den 80er Jahren, war zu zwei Drittel schon gesperrt wegen Brandschutz. Und ich hatte aber genau die Idee da im Kopf, als Zielgruppe so gefühlte 20- bis 30-Jährige, ein bisschen unkonventionell, alpenaffin, hart arbeiten, hart feiern, hart Sport machen. Und dadurch ist Bussi Baby entstanden. Dann hatten wir in Tegernsee das Clubhaus, was früher ein Kuchencafé war, das eine Freundin von mir, die Eli Kreuzkamp von den Kreuzkamp-Cafés, und die gesagt hat, Mensch du, ich habe jetzt eh schon so viele Standorte in Dresden und in München, hättest du nicht Interesse, das mit in dein Portfolio aufzunehmen? Dann haben wir das übernommen, haben es umgebaut und haben dort ein israelisches Levante-Grill-Restaurant reingemacht und dann, Sie haben schon erwähnt, Altes Bad letztes Jahr im Juli als wirklich urtypisches bayerisches Gasthaus aufzumachen. Dann haben wir noch die Seeaparts, machen wir was Seeaparts, das konnte ich auch kaufen. Das ist ein absolutes Filetstück oder ist ein Filetstück zwischen Seepromenade und Seestraße in Rottach-Egern. Auch wieder ein Ding, was völlig kaputt war. Haben wir entkernt und neu gebaut und das sind jetzt Luxus-Ferien-Apartments und ein paar Läden und ein paar Wohnungen und so. Also so, und dann, dieses war immer opportunistisch und irgendwann wurde da mal eine Strategie draus. Und diese Strategie hat vier Säulen. Die erste Säule ist weit überdurchschnittliche Aufmerksamkeit auf Ästhetik, Architektur, Innenarchitektur, Interior Design, Grafikdesign, Produktdesign, Gerüche, Sound etc. Die zweite Säule ist, dass wir vor allem hier im Haupthaus, Bachmann-Weissach, das bauen wir so, ein Multigenerationshaus sind. Auf gar keinen Fall zu verwechseln mit Familienhotel oder gar Kinderhotel, das sind wir absolut nicht. Aber wir haben das aus unserer eigenen Biografie, meine Frau und ich, wir haben vier Kinder zusammen. Und wir hatten da zu Hochzeiten, hatten wir vom Teenager bis zum Neugeborenen. Und da sind sie ganz schön beschäftigt. Und die alle unter einen Hut zu kriegen. Wir wollten aber selber behandelt werden wie erwachsene Menschen. Also wir haben gesucht nach so ein modernes Grand Hotel, wo aber alle sechs Familienmitglieder, alle sieben, damals hat man noch einen Hund, gut versorgt sind. Und das ist das, was wir hier eben auch versuchen. Ne? Ein modernes bayerisches Grand Hotel, wo aber für alle ihre individuellen Touching Points kreiert sind, aber man auch als Gruppe wieder zusammenkommt. Säule 2. Säule 3 ist, man muss sich darüber bewusst sein, Essen, Trinken, Schlafen in sehr hoher Qualität kriegst du heute überall. Das ist nichts Besonderes mehr. Das muss perfekt sein, es muss fantastisch sein. Du musst vom Tisch aufstehen und sagen, Mensch, war das gut. Und du musst sehr gut geschlafen haben in fantastischer Bettwäsche, in einem schönen und dunklen Zimmer. Und du musst tolle Getränke und der beste Champagner und alles. Okay. Aber das ist, da holst du niemanden mehr von weit weg zu dir. Das ist kein Grund, um irgendwo hinzugehen, weil es einfach zu banal ist, zu alltäglich. Drum ist unser Ansatz, alles das, was über Essen, Trinken und Schlafen hinausgeht, also über perfektes Essen, Trinken und Schlafen hinausgeht, das ist, was bei uns besonders wichtig ist. Also zum Beispiel Kultur, Philosophie, was wir schon angesprochen haben, Corbinians-Kolleg oder regelmäßige Kunstausstellungen, die wir machen. Bei Sport, also von einer riesen Palette von 150 Fahrrädern über alle denkbaren Sportangebote von Yoga, Pilates, Reiten. Wir haben einen Reitstall hinterm Haus, wo wir auch Reitunterricht machen und ausreiten. bis zu Stand-Up-Paddeln am Bachmeer Weissach Beach. Also Sport, Riesending. Dann das Thema Kinder und Jugendliche. Wir haben einen riesen Kids-Club mit unterschiedlichsten Angeboten. Wir haben das ganz große Ding, Tegernsee Fantastisch. Das ist ein Indoor-Edutainment-Center, was wir vor 2 Jahren eröffnet haben, wo wir Entertainment, Sport, Education und Technologie kombinieren. Einzigartig in der Welt, gibt es so noch nicht. Indoor das Ganze. Also Essen, alles, was über Essen, Trinken, Schlafen hinausgeht. Dritte Säule. Und die vierte Säule, und jetzt komme ich, wow, nach langer Antwort auf die Frage, Entschuldigung, warum so viele verschiedene Häuser? Daraus wurde jetzt eine Strategie, dass wir nicht einen Ort haben, ein Hotel, an dem alles stattfindet. Wir haben in Deutschland 2 Wettbewerbe, die wirklich hervorragend sind. Und die haben einen Ort und dort findet alles statt. Sondern, dass wir die gesamte Region Tegernsee, der ganze Tegernsee wird zum Resort, Bachmeer Weissach, erlebbar durch das Angebot, das wir haben. Vom Berg oben bis hin direkt am See, bis in der Luft mit dem Bachmeer Weissach Heißluftballon, mit dem eigenen Heißluftballon, 3 Spas, 8 Restaurants. Wir haben als Mobilitätspartner im Bachmeer Weissach Porsche, wo wir 6 Porsches, wo wir die Gäste um den Tegernsee rumfahren zu den eigenen einzelnen Outlets. Also sprichwörtlich lange Rede, dieses Gesamtangebot ist erst im Laufe der Zeit zu einer Strategie geworden.
Weil Sie gerade auch so ein bisschen über Dinge gesprochen haben, mit denen man jetzt vielleicht niemanden mehr hierher locken kann, was eigentlich der generelle Anspruch ist, sondern da schwingt ja auch so ein bisschen, und das fällt mir hier auch immer auf, was da ja so ein bisschen mitschwingt, ist auf der einen Seite, wir haben ganz viele Häuser, die setzen einfach nur auf Luxus und machen alles, was irgendwie teuer ist, alles, was irgendwie hochwertig ist, und da ist aber irgendwie keine Seele drin. Wie schaffen Sie dann diese Balance zwischen hohem Anspruch auf der einen Seite, Luxus, der ja irgendwie auch austauschbar ist inzwischen, weil da hat jeder so sein gleiches Bild davon, was irgendwie Luxus ist, und dann eben diesem, auch da wieder diesem Plus, diesem Extra, diese Individualität und Besonderheit von dem, was Sie hier machen.
Naja, wie Sie schon sagen, die Definition von Luxus wird immer individueller. Früher war das noch relativ klar, Luxus ist ein großes Auto mit viel PS und Luxus ist ein Hotel mit viel Marmor und Gold. Das würden heute wahrscheinlich die Mehrheit nicht mehr dem zustimmen, sondern würden sagen, na, um Gottes Willen, bloß nicht. Die Zeiten sind vorbei, das wollen wir gerade nicht mehr haben. Dann gibt es diese Barefoot-Luxus, dass du sozusagen ein Gefühl von Freiheit, ein Lebensgefühl von Freiheit dir erwerbst. Die Frage ist wahrscheinlich, wie wir Luxus definieren. Hoffentlich in der Erfüllung schon von, ich habe jetzt Scheu zu sagen, perfekten Service, weil perfekte Service nie, aber von sehr gutem Service, der aber nicht nur durch die Erfüllung von Standards geprägt ist, sondern immer den Gast in den Fokus hat. Also es ist eine Predigt, die ich sprichwörtlich mehrfach täglich halte. Ihr müsst die Dinge aus Sicht des Gastes sehen. Hört auf mit euren operativen Belangen und zu schauen, wie die Abläufe sind und so weiter. Das machen wir im zweiten Schritt. Wichtig ist der Gast. Das Erlebnis für den Gast. Und das ist natürlich ein laufender Prozess, wo man immer wieder permanent dahinter sein muss. Aber wir haben natürlich ein wahnsinnig starkes Team. Wir haben wirklich gute Leute, die das auch ertragen von mir, dieses permanente Mantra, aber die das auch selber in Fleisch und Blut übernommen haben. Diese Sicht des Gastes, das ist das Wesentliche. Das ist eigentlich Luxus, dass du, und du kannst auch in einem 3-Sterne-Hotel Luxus haben. Es gibt viele, also ich bin zum Beispiel auch, das darf ich gar nicht laut sagen, ich bin jemand, ich kann eine wahnsinnig tolle Zeit in einem 3-Sterne-Hotel haben. Wenn die auf mich eingehen und alles, was sie tun, mit Blickwinkel darauf haben, dass es mir gut geht, dann ist das viel mehr Luxus als irgendein anonymes 5-Sterne-Hotel, die irgendwelche Gruppenstandards da abspulen. Also, Bachmeer Weissach, Luxus heißt Sicht des Gastes einnehmen.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, Es gibt da ja noch so ein Projektchen, das so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ihr Meisterstück vielleicht werden könnte, nämlich in Wildbad Kreuth, neben dem alten Bad, das ja jetzt schon umgebaut und wieder eröffnet ist. Also dieses wahnsinnig schöne, sehr traditionsreiche, sehr mit Historie aufgeladene Gebäude, das sie ja auch übernehmen durften, beziehungsweise auch pachten durften. Können Sie da so ein bisschen erzählen, was Sie da eigentlich genau vorhaben?
Ja, Wildbad Kreuth ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Wir haben das in der langfristigen Erbbaurechtsvertrag übernommen. Das ist ein bisschen Hybrid zwischen Eigentum und Pacht, sodass man auch langfristig investieren kann dort. Die Idee ist, dass wir haben als Architekten Matteo Thun, dass wir dort ein Ultraluxus, jetzt sind wir wieder, was ist Ultraluxus, aber ein wahnsinnig auf den Gast konzentriertes Objekt machen, allerdings nicht im klassischen Hotelbereich, wie da, wo wir uns jetzt bewegen, sondern wir nennen es Mental oder Spiritual Retreat. Das heißt, dass wir die Disziplin neben Medizin, Psychologie, Philosophie und Spiritualität, allerdings nicht religiös und auch nicht esoterisch, sondern eher durch Dinge wie Natur, Bewegung, Yoga, solche Dinge, dort uns mit diesen Dingen beschäftigen. Wir haben jetzt durch Krieg, Inflation und Zinsen und so weiter, haben wir jetzt mal ein bisschen eine Pause gemacht, aber wir haben jetzt so seit 2-3 Monaten fangen wir gerade an, wieder das Thema rauszuholen und uns intensiv damit zu beschäftigen.
Womit wir so ein bisschen bei dem quasi dritten Spagat wären, den ich mal diskutieren wollen würde. Sie haben eigentlich alle drei Begriffe gerade schon genannt, so dieses Zusammenspiel. Wir haben ja bei diesen Themen, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, wenn wir über Achtsamkeit sprechen und all diese Themen, haben wir immer irgendwie diese Bandbreite zwischen Esoterik, Gesundheit und irgendwie Religion, Spiritualität. Wie findet man denn da genau den richtigen Spot sozusagen in dieser Dimensionsgrafik sozusagen, ohne in die Esoterik reinzurutschen, ohne in die Religion reinzurutschen, ohne in die Spiritualität reinzurutschen und ohne, dass es sich aber auf der anderen Seite auch wieder anfühlt wie irgendwie ein Kurhotel, in dem man vielleicht ganz andere Dinge wieder assoziiert?
Wahrscheinlich, jetzt müssen wir mal auf die schnelle Definition für die drei Dinge machen. Also Religion ist, wenn ich sozusagen fest an etwas glaube, an eine geistliche, göttliche Struktur. Esoterik, ich bin hier ein bisschen gemein, ist, wenn ich fest an etwas glaube, aber nicht genau weiß, an was ich eigentlich da glaube und im schlimmsten Fall jemand anderer dann noch dran verdient. Und Spiritualität ist sozusagen eher Überbegriff, der auch ein bisschen kleine Andock-Momente auch an die Philosophie hat und auch an die Psychologie hat, was ganz viel auch mit Verbundenheit zum Ganzen zu tun hat und vielleicht auch Gefühle oder Emotionen, die daraus entstehen können. Eine Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen, wie es mal ganz allgemein nennen. Und das hat eigentlich relativ wenig Hokuspokus und das kann eigentlich jeder von uns auch schon zum Beispiel beim Spaziergang im Wald erleben, ne? wo du sagst, mein Gott, also das ist schon, es gibt schon mehr als nur das normale Leben, was wir so haben, sondern es gibt schon irgendwas, was mich echt berührt. Oder wenn sie, bei mir ist es die 9. Symphonie von Beethoven, wenn ich dann in so einem Konzert bin und der Chor kommt rein und fängt singen an, dann denke ich mir, mein Gott, es gibt schon mehr. Irgendwas ist da was Besonderes. Und das würde ich sozusagen als Spiritualität empfinden. Dieses Gefühl empfinden Leute auch in Religionen, was dann toll ist. Ich bin ein totaler Befürworter von Religionen. Ich finde es gut. Es gibt auch in der Gesellschaft Halt und Stabilität und Richtung. Aber für Spiritualität allgemein braucht es nicht zwingend nur Religion und aber wir waren in Europa jetzt noch nie so unreligiös wie heute, aber auch selten so spirituell wie heute. Also insofern, da ist jetzt gerade, ich glaube, da ist ein Findungsprozess gerade.
Das heißt, am Ende wollen Sie eigentlich einen Ort schaffen, der, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch wieder dieses Bewusstsein fördert der Menschen, also die dann zu ihnen kommen. Diese Bewusstseinsförderung zu sagen, ich nehme mich wahr, ich nehme das um mich herum wahr und ich kann am Ende vielleicht besser mit beidem umgehen?
Wir sind ja in einer wahnsinnig rationalen Welt. Und früher war es so, wenn du in die Kirche gegangen bist, dann durftest du organisiert spirituell sein und du durftest du dich sozusagen diese Sache hingeben. Wenn du jetzt sagst, ich gebe mich einer allgemeinen Spiritualität hin, dann ist es in unserer rationalen Welt oftmals auch ein bisschen schwierig, weil du dann halt einfach auch die Gefahr besteht, dass du als unrealistisch oder als Spinner oder irgend sowas oder in die esoterische Ecke reinrutscht. Und ich finde es schon schön, wenn wir das schaffen, diese Spiritualität, wie man es zum Beispiel in Indien, wenn sie nach Indien fahren, die leben tagtäglich mit Spiritualität. Und es hat nichts Spinneres und es hat nichts irgendwie Irrationales, sondern das ist mitten in deren Leben und es ist völlig vernünftig und gut und hilft denen weiter, den Menschen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir so eine Art von Spiritualität, egal ob es jetzt aus religiöser Richtung kommt oder aus welcher auch immer oder aus Meditation oder Yoga oder Natur oder Garteln oder Musik. Aber ich glaube, wir haben einen Bedarf als Menschen und müssten das sozusagen wieder mehr zulassen, dass es Teil unseres Lebens ist.
Haben Sie ganz persönlich eigentlich so eine Art spirituellen Sehnsuchtsort, an dem Sie regelmäßig sind, um eben genau da auch wieder ein Stück weit achtsamer und bewusster zu leben?
Das ist kein spezieller Ort, aber sag mal, oder vielleicht allgemein ist der Ort sind die Berge. Ich bin leidenschaftlicher Wanderer und wenn ich, sag mal, so wie gestern 6 Stunden in Österreich über die Berge marschiere, dann und auch durch Regen und Nebel und Sonne, da ist eine starke Naturverbundenheit und ich würde sagen, da kommt auch schon so ein bisschen was wie Spiritualität auf.
Danke Ihnen sehr, dass wir hier so ein bisschen einen Einblick in all das bekommen konnten, was Sie hier so tun und mehr darüber lernen konnten und auch diese Balance in diesen ganzen Themen irgendwie verstehen durften. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen und nochmal schön, dass Sie da sind und danke, dass Sie auch solchen Themen Platz geben.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.